Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Was Sprache darf, kann und muss, das ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem geht es um den neuen Kultursenator in Berlin, um Shakespeares König Lear am Thalia Theater in Hamburg und eine sehr spezielle Aufführung von Richard Wagners Parsifal in der Nähe von Basel.
Philipp trat aus der Bräuhausgasse auf den Böttcherplatz. Er zögerte vor dem Haupteingang des Bräuhauses, am Morgen einem geschlossenen Schlund gleich, aus dem es nach Erbrochenem dunstete. Auf der anderen Seite des Platzes lag das Café Schön, der Club der amerikanischen Negersoldaten.
Ein Auszug aus dem Hörbuch Tauben im Gras, jenem Roman von Wolfgang Köppen, der zurzeit den Lehrplan und die Feuilletons beschäftigt. Denn Köppen, der die Verhältnisse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schildert, Schauplatz ist München, legt seinen Figuren, wie gerade gehört, auch Worte wie Neger in den Mund. Tauben im Gras ist Pflichtlektüre für die Abiturprüfung in Baden-Württemberg, wogegen sich eine Lehrerin aus Ulm kürzlich mit einer Petition gewehrt hat. Das sei ein brutaler Angriff auf ihre Menschenwürde, sagte Jasmin Blant, die schwarz ist. Die Debatte beschäftigt nun auch die Politik. Morgen soll es ein Treffen mit Vertretern der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, der Abiturkommission für das Fach Deutsch, der Landeszentrale für politische Bildung und anderen geben. Eingeladen ist auch der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer, mit dem ich vor der Sendung über den Fall sprechen konnte. Ich habe ihn gefragt, ob es hier eigentlich darum geht, wie Literatur die Realität abbilden darf oder soll.
Ja, wie James Joyce bewiesen hat, gar keinen. Denn eine ganz merkwürdige Situation, dass Literatur unglaublich ernst genommen wird, so ernst wie selten. Man traut ihr alles zu, man traut ihr zu, dass sie das Bewusstsein der Menschen aushöhlt sozusagen oder manipuliert. Aber man tut dies mit Mitteln, die der Literatur unangemessen sind, nämlich völlig naiv im Verhältnis 1:1. Man nimmt die Sprache ernst, aber man missversteht sie, weil man die Zusammenhänge, in denen Wörter gesprochen werden, nicht mehr reflektiert oder zur Kenntnis nimmt. Also ich sehe drin eine echte Gefahr, dass wir die Kontrolle über unser Textverständnis verlieren und nicht mehr imstande sind zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Ironie und direkter Aussage, zwischen herausgepickten Wörtern und dem Zusammenhang, in dem sie stehen, zu erkennen.
Jetzt ist allerdings die Welt heute, 2023, doch eine andere als die Welt direkt nach 1945. Wir sprechen anders, als man das damals getan hat. Also braucht man ein anderes Handwerkszeug, weil die Welt von heute eben eine andere ist?
Also mit der Logik müssten Sie eigentlich 90% der Literatur, mit Ausnahme der jüngsten Gegenwartsliteratur, ausschließen. Dann wäre Shakespeare, dann wären Lessing, Schiller unverständlich oder bedürfen eines anderen Handwerkszeugs. Nein, nicht eines anderen Handwerkszeugs, vielleicht anderer Leseexpertise, einfach eines Gefühls für Texte, für ihre Historizität, für die Zeit, aus der sie zu uns sprechen. Man holt einen Text und sei es Antigone aus der Vergangenheit und findet ein paar Punkte, an denen sich jetzt noch unser Interesse entzündet. Dass eine richtige weltanschauliche Debatte draus wird, das finde ich sehr auffällig und sehr beunruhigend auch. Denn es hieß ja letztlich, dass man eine Art Zensur ausübt. Und zwar genau von der Seite, die sich immer gegen Zensur, gegen Autorität und gegen Überwachung ausspricht.
Welche Konsequenzen hätte das denn Ihrer Meinung nach, Stoffe wie diesen aus Abiturprüfungen oder überhaupt aus dem Lehrplan für Oberstufenschüler zu streichen, mit eben dem Argument, man könnte das den Schülerinnen und Schülern nicht zumuten?
Also ich habe schon immer die Meinung vertreten, dass man einen Kanon oder eine Liste eigentlich mit denen auch diskutieren sollte, die davon betroffen sein werden. Und ich würde mir wünschen, dass man jetzt mal nicht nur so ein Gelehrtengespräch unter Lehrern und Wissenschaftlern führt, sondern mal die Schüler zu Wort kommen lässt, also diejenigen, die dann sich damit beschäftigen müssen. Man hat die unmöglichsten Autoren bereits ohne mit der Wimper zu zucken zum Lesestoff erklärt. Man hat Ernst Jünger, der weitaus suspekter ist.
Und auch ideologisch.
Mit ihm operiert man auch ideologisch wesentlich suspekter, wenn auch sprachlich schöner. Und wir sollten gar nicht uns erst auf diese Diskussion einlassen, Sonst repetieren wir im Grunde eine Art mentaler Bücherverbrennung. Und das wollen wir ja wirklich nicht. Sondern mit klaren Köpfen und einer Diskussionskultur, die solche Texte auseinandernimmt, die sie kontextualisiert, die das Wort Neger nicht einfach mit Sternchen brandmarkt, sondern die sich überlegt, in welchem Kontext steht das, wer spricht das, in welcher Gesinnung spricht er es, wie wird es von anderen aufgenommen. Das stellt ja der Text alles dar. Das heißt, der Text ist als eine Einübung in Mechaniken und Automatismen des Rassismus zu lesen. Und dann begreift man, wie Rassismus auch über die Sprache vermittelt funktioniert. Also eine richtige Lektion über das furchtbare Phänomen des Rassismus könnte das sein. Das wäre für mich die Mission dieser Deutschstunde.
Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer über den Roman Tauben im Gras von Wolfgang Köppen, der aus der Abiturprüfung des Landes Baden-Württemberg gestrichen werden soll. Wer übernimmt die Kultur in der Berliner Landesregierung? Der scheidende Kultursenator Klaus Lederer von der Linken hat sich mit seinen Entscheidungen und Impulsen auch überregional Respekt verschaffen können, was eine Nachfolge sicher nicht einfacher macht. Die CDU hatte das Ressort nach der Berlin-Wahl für sich beansprucht und es scheint ausgemachte Sache zu sein, dass der Musikmanager Joey Cialo Lederers Nachfolger wird. Cialo wurde in Bonn als Sohn tansanischer Diplomaten geboren. Wie die Berliner Kulturpolitik mit ihm in den nächsten Jahren aussehen könnte, darüber kann ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laak, sprechen. Wofür steht denn Joe Cialo?
Also Cialo steht jedenfalls für andere Dinge als Klaus Lederer. Das ist ganz deutlich. Er ist bekennender katholischer Christ, in einem katholischen Internat aufgewachsen. Vom Beruf ist er Musikmanager. Er hat auch früher mal in einer Metalband gesungen. Und seine Beziehung zur Musik beschreibt er so.
Jemand anders findet die Malerei toll oder andere Leute finden Literatur super krass. Kann ich total nachempfinden, beide Genres. Aber Musik ist etwas, was mich emotional in guten wie in schlechten Momenten total trägt.
Joe Cialo betreibt zwei eigene Musiklabels, eines in Südafrika, eines in Berlin. Er hat da unter anderem die Kelly Family unter Vertrag, arbeitet außerdem als Manager bei Universal Music. Also Kultur und Wirtschaft, das sind für ihn jedenfalls keine Gegensätze.
Gibt es denn mit dem Wechsel des Ressorts zur CDU auch eine neue Aufgabenverteilung?
Ja, die gibt es und das ist eine klare Schwächung des Kulturressorts, die sich da abzeichnet. Zwei wichtige Bereiche muss die Kulturverwaltung abgeben. Zum einen die Europapolitik wandert in die Senatskanzlei, wäre vielleicht noch verschmerzbar, aber mehr wiegt da der Verlust des Denkmalschutzes. Also das Landesdenkmalamt, das wechselt in die Verantwortlichkeit des Ressorts Bauen und Wohnen. Das hat den Grund, es soll die Abläufe straffen bei Sanierungen, könnte aber auch zur Folge haben, dass eben die Stimme des Denkmalschutzes nicht mehr so laut zu hören ist wie bislang.
Ich habe es ja eben schon erwähnt, Klaus Lederer hat sich auch in der Corona-Pandemie sehr unermüdlich für die Kultur eingesetzt und hinterlässt durchaus große Fußstapfen. Kann Cialo die ausfüllen? Was meinen Sie?
Also es dürfte ihm wirklich schwer fallen, als klar wurde, dass Lederer abtreten muss, weil die Linke eben in der neuen Regierung nicht mehr vertreten ist. Da war die Trauer wirklich groß durch die Bank bei den allermeisten Akteurinnen und Akteuren. Sie haben da die Corona-Pandemie angesprochen. Da war Berlin wirklich vorbildlich bei der Unterstützung. Und als Musikmanager hat Cialo natürlich jetzt schon wichtige Netzwerke in der Stadt, aber eben nur in diesem Bereich kommerzielle Musik. Und er kommt eben aus der Wirtschaft, so dieser gesamte Bereich öffentliche Verwaltung, Förderrichtlinien, das alles ist ihm erstmal sehr fremd, glaube ich.
Berlin ist, um mal einen Filmtitel zu zitieren, eine Baustelle, auch was die Kultur angeht. Was sind denn die größten Aufgaben in nächster Zeit?
Also auf jeden Fall Daniel Barenboim, die Nachfolge zu klären. Der ist ja aus gesundheitlichen Gründen als Generalmusikdirektor der Staatsoper unter den Linden zurückgetreten. Langfristig braucht es einen neuen Generaldirektor der Deutschen Oper. Dann steht die große Frage an, ob sich das Land Berlin aus dem Humboldt-Forum zurückzieht. Das war ein Vorschlag gewesen vom Deutschen Kulturrat. Da habe ich gerade mal in den Koalitionsvertrag geschaut. Da steht drin, Berlin überprüft die Beteiligung am Humboldt-Forum. Forum. Also diese Möglichkeit scheint die neue Landesregierung in Betracht zu ziehen. Und ganz, ganz wichtig, ein gutes Verhältnis des neuen Kultursenators zum Bund, zur Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Der Bund gibt ja mehr Geld aus für Kulturinstitutionen in Berlin als das Land selber. Also da ist wirklich eine sehr, sehr gute Kooperation essentiell.
Claudia van Laak über den wahrscheinlich neuen Berliner Kultursenator Joey Cialo. Rudolf Steiner, Reformpädagoge und Gründer der Anthroposophie, war ein ziemlich großer Bewunderer von Richard Wagner. Mehrfach war er in Bayreuth und sah dort den Parsifal. Dass ihn das Erlösungsthema um die Gralsritter in Wagners letzter Oper interessierte, das liegt auf der Hand, denn in der Geschichte des, wie es bei Wagner heißt, reinen Tors treffen sich Steiner und Wagner durchaus auf einer religiös-esoterischen Ebene. Rudolf Steiner hatte beim Bau seines Anthroposophenzentrums in Dornach bei Basel, dem Goetheanum, zudem konkret das Bayreuther Festspielhaus im Kopf, als er dort auch einen Bühnensaal entwarf. Ein guter Ort also, um Richard Wagners Parsifal auch heute noch dort aufzuführen, was Regisseurin Jasmin Zolfagari zusammen mit der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Roland Pfister getan hat. Zolfagari wollte zudem die von Rudolf Steiner begründete Bewegungskunst Eurythmie einbauen. Premiere war gestern. Jörn Florian Fuchs, unser Opernkritiker, war für uns vor Ort. Ich habe ihn gefragt, wie das zusammenging.
Auf eine ganz erstaunliche Art und Weise und im Grunde auf mehreren Ebenen. Wir müssen allerdings zunächst uns vorstellen, den Bühnenraum, das Bühnenbild, das sich nicht so sehr an diesem Abend verändert. Das sind eher so abstrakte Räume, sehr kühl gehalten. Die werden an diesem Abend in Dornach ein bisschen verschoben. Und darin findet dann eine Handlung statt, die eher bewusst statisch gehalten ist, was die Hauptprotagonisten betrifft. Und die Eurythmie, die hier Stefan Hasler kreiert hat, die, das ist ja die Grundidee bei Steiner und auch an diesem Abend, die zeigt die Seelenzustände. Das bedeutet, wir haben immer wieder unterschiedliche Formationen von, ich sag's in meinen Worten, Tänzerinnen und Tänzern, die eben mit diesen hauptsächlich organischen, wellenförmigen Bewegungen versuchen, eben Seelenzustände des Stücks und der Musik zu übersetzen.
Aber wie wird das Stück gedeutet? Das ist ja ein Bühnenweihfestspiel, wie Wagner es genannt hat, an dem sich Regisseure und Regisseurinnen wirklich abarbeiten heute, eben auch wegen dieser christlich-esoterisch, vielleicht auch buddhistischen Atmosphäre mit der Erlösungsgeschichte, womit man ja vielleicht heute nicht mehr so viel anfangen kann.
Es gibt, auch das mag jetzt erstaunen, den ein oder anderen, keine Deutung. Es gibt auch keine Botschaft, es gibt auch nichts Missionarisches. Es ist das Ernstnehmen des Stücks, vor allen Dingen eben auch die Weihe, die in diesem Bühnenweihfestspiel steckt, dass auf jeden Fall diese sakrale Atmosphäre herrscht vor. Aber es gibt keine Symbole etwa. Also es fehlt der Gral, es fehlt beim Abendmahl, das, was man da sonst sieht. Das wird alles in die Eurythmie gleichsam ausgelagert. Das kann man auch als ästhetischen Genuss in diesem Fall einfach wahrnehmen. Das ist das Besondere daran, dass es zum reinen Anschauen auch dieser tänzerischen Bewegungen und des gesamten Bühnengeschehens auf der Bühne, das eben eher was außerhalb der Eurythmie es in die Statik bewusst geht, dass man das auf sich wirken lässt. Es könnte man sich so landläufig vorstellen, da kommt jetzt hier die große Weihrauchgeschichte und die gibt's aber nicht, sondern wir hören jetzt mal die zweite Verwandlungsmusik und dazu stellen wir uns jetzt auch Tänzerinnen vor in diesen bekannten, schönen, wallenden Gewändern, die auf eine ganz zarte Weise tatsächlich Seelenzustände zeigen, aber nicht die konkrete Handlung der Verwandlung. Und es geht da ja um den Tod von Titurel, der dargestellt wird. Also man sollte die Handlung vielleicht vorher schon einmal durchgelesen haben, damit man weiß, was da gerade passiert.
Herr Fuchs, das ist ja ein akustisch nicht ganz unproblematischer Raum. Hat sie das trotzdem ja mitgenommen?
Ja, das Goetheanum ist seit 2014 erweitert, kann man sagen, durch einen Orchestergraben. Den gab es vorher nicht. Und hier spielt jetzt die Philharmonie Baden-Baden unter Roland Pfister. Die machen das extrem gut, muss ich sagen. Das ist bis auf ganz kleine Koordinationsprobleme musikalisch sehr, sehr, sehr gelungen. Auch die Chöre, auch eben die verschiedenen Eurythmie-Ensembles, da braucht man gleich mehrere. Es ist schon ein wirkliches Gesamtkunstwerk, das hier auch durch die Regisseurin Jasmin Solfagari wesentlich gleichsam befeuert wird oder animiert wird und energetisiert wird, um solche Worte zu verwenden. Und auch die Besetzung ist gut. Andreas Hörl als Gurnemanns, Roman Peyer als Parsival, Yvonne Fuchs etwa als Kundry. Die haben alle so im dritten Aufzug ein paar kleinere Energieprobleme. Aber man merkt denen auch doch den Anspruch dieser Partien und des Ganzen an. Aber wenn man sich auf diesen fünfstündigen Abend einlässt, muss ich sagen, nimmt man sehr, sehr viel mit. Und das ist Horizont erweitert, nicht nur für Wagnerianer, sondern auch, weil ja die Eurythmie und die ganze Theaterästhetik von Steiner einfach jenseits von allem Religiösen, Metaphysischen auch einfach ein kulturelles Phänomen ist und wir damit auch ein Stück Kulturgeschichte erleben, gleichsam live.
Ein anthroposophischer Parsifal, Jörn Florian Fuchs, war bei der Aufführung im Goetheanum in Dornach, inszeniert von Jasmin Solfagari. Und noch ein Klassiker, diesmal allerdings ohne jede Erlösungsthematik, Shakespeares König Lear. Regisseur Jan Bosse hat die Geschichte um den König und seine drei Töchter, von denen er eine in die Verbannung schickt, am Hamburger Thalia-Theater inszeniert. Dieses Drama um Macht, Lügen und Hofintrigen, um alte Männer und Frauen, die ihnen nachfolgen könnten, ist auch nach rund 500 Jahren sehr zeitgemäß. Wolfram Koch, der unter Bosse schon Richard III. Von William Shakespeare gespielt hat, ist als Lear zu sehen. Was dabei herausgekommen ist, das weiß Michael Lages.
Der König kommt, der König kommt.
König Lear oder Königin? Das ist auch hier die Frage. Jedenfalls trägt der, der da zur Musik hereingeschwebt kommt, zum finalen Fest der eigenen Regentschaft, ein trägerloses, schwarz glitzerndes Abendkleid. Und bis zum elenden Ende, 2,5 Stunden später, lässt Kostümbildnerin Katrin Plath dem Protagonisten Wolfram Koch dieses weibliche Outfit. Wer herrscht, ob Mann oder Frau, das scheint die erste wichtige, aber nicht mehr sehr überraschende Entscheidung dieser Aufführung zu sagen, kann, ja muss den Irrwegen der Macht folgen, muss den Risiken und Nebenwirkungen autokratischer Gewalt erliegen.
Wir wollen jetzt erklären, was die dunkleren Absichten sind in uns.
Miroslava Svolikova, die Shakespeare neu übersetzt hat, setzt deutliche Akzente, etwa hier auf das Dunkle in den Absichten der Herrscherfigur, die ja eigentlich alles richtig macht, abtreten und die Nachfolge organisieren.
In drei Teile haben wir das Reich geteilt, um jetzt schon zu verhindern zukünftigen Streit. Und möchten nun abschütteln alle Sorge und Pflicht von unserem Alter und sie jüngeren Kräften übergeben.
Aber natürlich ist schon die Bedingung falsch, die der oder die alte Lear der Entscheidung voransetzt, dass nämlich alle drei Töchter die Liebe zum Papa oder zur Mama bekennen müssen. Zwei, Goneril und Regan, heucheln, eine, Cordelia, die Jüngste, spricht sachlich und wahr und wird darum verstoßen. Da hat der Wahnsinn also schon begonnen. Gleichklang zwischen den Generationen wird es von nun an nicht mehr geben können. Und in der Tat treiben die beiden heuchlerischen Töchter das Familienoberhaupt zügig in den Wahnsinn. Später bringt eine die andere und dann sich selber um. Die Jüngste, zuvor nach Frankreich geflohen, wird bei der kriegerischen Rückkehr und nach dem familiären Wiedersehen ermordet. Überall also Tod und nichts als Vernichtung. Um aber das zentrale und eher oberflächliche Motiv der Aufführung zu beglaubigen, das vom fälligen Generationenwechsel nämlich, lassen Svolikova und Regisseur Jan Bosse die tote Cordelia zum Schluss noch von der Zukunft schwärmen.
Wir pflanzen nun eine neue Zeit, denn die Jungen steigen, wenn die Alten fallen!
Was also Übersetzerin und Regisseur betonen wollen, wird allemal klar. Dafür nehmen sie Änderungen der Fabel in Kauf. So haben etwa die beiden heuchlerischen Töchter keine herzöglichen Männer mehr Und Lears Familiengeschichte ist deutlicher als sonst mit der parallelen Geschichte von Lears altem Freund Gloucester verzahnt. Aber führt all das über eine ganz normale Lear-Interpretation hinaus? Eher nicht. Aber die Bilder sind grandios. Im Raum von Stéphane Lemay hängt zunächst fürs Abschiedsfest im Hause Lear eine Art überdimensionale Disco-Halbkugel vor feingerafftem Silberstoff. Später kann die hängende Konstruktion sich zu Höhle oder Igloo wandeln. Für die berühmten Wahnsinnsszenen auf stürmisch finsterer Heide klettern Lear und Gefolge auf die Halbkugel hinauf. Der Innenraum erweist sich schließlich als Lears Kerker. Das Bild prägt enorm. Und Wolfram Koch, tja, der kann halt einfach alles. Nimmt die Distanz der Frauenkleider von Beginn an auf und verstärkt sie mit der ihm eigenen Grundironie. Lange hat ein Publikum nicht so viel gelacht mit und über Lear. Aber auch in die finale Zerstörung über der geliebten jüngsten Tochter nimmt Koch uns mit.
Warum darf ein Hund, Pferd, eine Ratte ein Leben haben und du sollst nicht mehr atmen?
Starkes Material also ist hier versammelt und viel fehlt nicht zum Ereignis. Nur dieser eine, der wirklich große Gedanke über die alte Geschichte hinaus.
Wolfram Koch ist König Lear am Thalia Theater in Hamburg. Ein Beitrag von Michael Lages. Die Generaldirektorin der UNESCO hat die Ukraine besucht, um sich ein Bild zu machen über die im Krieg zerstörten Kulturgüter. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat bislang Schäden in Höhe von 2,4 Milliarden Euro am Kulturerbe des Landes verursacht. Etwa knapp 250 Monumente seien beschädigt, einige davon komplett zerstört worden. Am schlimmsten sei die Lage im Osten des Landes. Generaldirektorin Azoulay sagte der Regierung in Kiew Unterstützung bei der Entwicklung eines Wiederaufbauplans für den Kultursektor zu. Sie schätzte, dass rund 6,4 Milliarden Euro nötig seien würden, um diesen Bereich wieder aufzubauen und anzukurbeln. 7 Kultur- und 1 Naturstätte in der Ukraine stehen auf der UNESCO-Welterbeliste, darunter das historische Zentrum von Odessa im Südwesten des Landes, das vom Krieg bislang relativ verschont geblieben ist. Er ist einer der bedeutendsten deutschen Kunsthistoriker, Helmut Bösch-Supan. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag. Bösch-Supan wurde in Köln geboren, ging als Student schon nach Berlin und blieb dort über 30 Jahre in der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten und als Professor an der FU. Untrennbar ist sein Name mit Caspar David Friedrich verbunden. Wegweisendes hat er zu diesem Maler veröffentlicht, zur Symbolik in seiner Malerei. Er hat als erster gezeigt, wie unauflöslich sich Allegorie und Natur bei Caspar David Friedrich verschränken, dass man seine Landschaften entschlüsseln kann, lesen. Als Welterklärer in Sachen Romantik rühmt ihn heute die FAZ. Schon lange pensioniert sieht sich Bösch-Supan trotzdem noch als Museumsmann, der die interessierte Öffentlichkeit an die Kunst heranbringen, sie an seinem großen Wissen teilhaben lassen möchte.
Ich komme eben mehr und mehr gerade im Umgang mit der Kunst zu der Einsicht, dass wir sehr vieles in unserem Lebenswerk einfach geschenkt bekommen, weil uns dann reife Früchte in den Schoß fallen, nur weil wir uns lange genug mit einer Sache beschäftigt haben.
Und lange genug mit der Kunst hat er sich beschäftigt. Der Kunsthistoriker Helmut Bösch-Supan. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag. Ohne ihn hätte es in den letzten Jahrzehnten anders geklungen, ohne die Arbeit des Musikproduzenten Seymour Stein. Er hatte ein Ohr für Talente, brachte unter anderem die Karrieren von Madonna und den Talking Heads mit auf den Weg. Er förderte mit Plattenverträgen die Ramones, auch die Depeche Mode, Lou Reed und Brian Wilson gehörten zu seinen Künstlern. Auch an der Gründung der Rock'n'Roll Hall of Fame Foundation war Seymour Stein beteiligt. 2005 wurde er selbst in die Rock Hall aufgenommen. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Das waren die Kulturmeldung. Ja, das sage ich auch noch.
Bitte sehr, mit Mascha Drost. Vielen Dank. Und weil diese Neuigkeit gerade reingekommen ist, sei für alle Fans des Chansonniers Serge Gainsbourg noch nachgereicht, dass sein Wohnhaus in Paris, in dem er bis zu seinem Tod 1991 gelebt hat, im September als Museum eröffnen soll. Die Ampel streitet um Energiepolitik und Kindergrundsicherung. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.